Finanzipation, dein Podcast über finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge für Frauen von und mit mir, Frau Finanzen.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast, heute aus dem Gartenloft in Köln-Ehrenfeld. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich eine ganz spannende Gästin besuchen darf, die super spontan zugesagt hat. Wir reden heute über was, über das sie normalerweise nicht so offen spricht und hoffentlich mit mir ganz offen. Bei mir zu Gast ist die bezaubernde Stella Stegmann. Herzlich willkommen in Köln.
Danke sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich finde das Thema tatsächlich auch super wichtig. Also es freut mich total, dass wir darüber reden. Ich stehe ja auch so dafür, dass man Themen enttabuisiert. Und Finanzen gehört eigentlich auch dazu.
Ja, also, da hast du schon was gesagt. Du stehst dazu, dass man Themen enttabuisiert. Für alle, die dich da draußen noch nicht kennen. Sag doch mal, über was du sonst so sprichst und woher man dich kennt.
Also auf Social Media habe ich es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass ich viel über Tabuthemen spreche. Themen, die schambehaftet sind. Wenn es um Beziehungen geht, feministische Themen, auch Sexthemen zum Beispiel. Aber alles, wo ich so denke, okay, da reden Menschen nicht offen drüber. Man kennt mich eher aus dem Reality-TV tatsächlich. Also vor 2,5 Jahren war ich bei Too Hot to Handle. Und letztes Jahr war ich die Bachelorette.
Okay.
Und dadurch habe ich mir auch eine sehr schöne Community so aufgebaut. Und die schätzen es auch sehr, dass ich so eine Aufklärungsarbeit betreibe. Genau.
Und wenn ich dich jetzt nochmal frage, bevor wir gleich darauf eingehen, was du alles gerade schon in Show und TV gemacht hast, was mich interessiert als Einstiegsfrage immer viel mehr, was war der erste Job, den du gemacht hast und kannst du dich noch erinnern, wie viel Geld du dafür bekommen hast?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich habe schon immer viel gearbeitet, sage ich mal. Also ich fand das schon immer super spannend und wollte alles Mögliche ausprobieren. Der allererste Job... Ich habe meinem Bruder mal beim Zeitungsaustragen geholfen, aber da hat er das Geld bekommen. Ich habe nur geholfen. Meine Eltern haben mich auch manchmal bezahlt, wenn ich geputzt habe und wenn wir selbst auf uns aufgepasst haben. Also als wir noch recht jung waren, wenn sie keinen Babysitter engagieren mussten, haben sie uns ein bisschen Geld gegeben. Krass, ne?
Oh, das finde ich super. Das könnte ich mit meinen Kindern jetzt auch mal starten.
Und das hat funktioniert, weil dann waren wir so, wir bekommen sogar eine Belohnung dafür, wenn jetzt kein Babysitter bekommt und dann sind wir brav.
Und dann seid ihr gut ins Bett gegangen.
Ja. Und sonst so der erste richtigere Job waren dann, glaube ich, tatsächlich Fitness- und Tanzkurse. Weil ich habe recht früh mit Zumba angefangen. Ich habe die Zumba-Trainer-Ausbildung gemacht und dann habe ich sehr viele Kurse so gegeben. Aber auch im Café mal ein bisschen gearbeitet oder sowas. Und diese Fitnesskurse, die waren schon recht gut bezahlt, muss ich sagen. Also ich würde sagen im Schnitt zwischen 40 und 80 Euro schon.
Die Stunde?
Mhm.
Ja, das ist ein ordentlicher
Lohn. Das war echt gut. Und meine Mama hat das, also wir haben das zu zweit am Anfang gemacht, die hat das immer verhandelt und Zumba hatte da so einen krassen Boom und die hat dann auch gesagt, ab dem 10. Teilnehmer wollen wir beteiligt werden. Also die hatte richtig gut verhandelt.
Okay.
Und dann haben wir
die
das auch...
Michael Jordan-Taktik.
Genau. Und wir haben es auch teilweise selbst organisiert, einfach einen Raum angemietet, dann jemanden gehabt, der sich da ein bisschen drum gekümmert hat. Anzeigen geschaltet und dann haben wir selbst das ganze Geld bekommen und eben nur die Kosten gehabt.
Weißt du noch, wie alt du da warst?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, dass ich da die Zumba-Trainer-Ausbildung so früh schon gemacht habe. Ich war 14, als ich die gemacht habe und mit 15 haben wir dann angefangen, die Kurse zu geben.
Okay.
Und dann kam es auch so, dass meine Mama tatsächlich Brustkrebs hatte. Ich steige direkt hier mit deepen Themen ein, aber dafür sind wir ja da.
Genau.
Und dann habe ich diese Kurse auch alleine weitergeführt. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr schnell so sehr selbstständig gemacht. Also, dass ich auch vor großen Gruppen mich wohlgefühlt habe und auch vor denen sprechen konnte und dann nicht so nervös war. Also ich glaube, das hat mich... sehr schnell so erwachsen in der Hinsicht werden lassen.
Darf ich fragen, wie geht's deiner Mama heute?
Der geht's gut zum Glück. Also die ist gesund seitdem, hat da aber auch alles durchgemacht. Also es dauert ja so mindestens ein Jahr eigentlich, bis diese ganze Sache durch ist. Aber ihr geht es gut seitdem.
Das freut mich zu hören. Da sind wir auch eigentlich schon beim Thema Glaubenssätze und was man von zu Hause mitbekommen hat. Mhm. Was ist Geld für dich? Was verbindest du mit dem Wort Geld? Welche Emotionen und Gefühle wecken sich da bei dir?
Also ich würde sagen, wir waren finanziell zum Glück immer recht gut aufgestellt. Jetzt aber nicht so, dass man Geld aus dem Fenster geschmissen hat. Also schon sehr bedacht. Aber für die Dinge, wo man weiß, es ist wert, haben wir gerne Geld auch ausgegeben. Also zum Beispiel Reisen oder gutes Essen. Wir haben immer im Bioladen tatsächlich schon eingekauft. Und es war auch so, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ausziehe mit 18, das ist was, wo ich keinen Kompromiss eingehen will. Also dafür gebe ich Geld gerne aus. Also so, wenn es zu Dingen kommt, die mir eben einfach wichtig sind. Aber auch sparsam bei Sachen, wo man eben nicht so den Sinn sieht. Also ich habe zum Beispiel nie Luxury-Sachen oder sowas mir gekauft. Da habe ich einfach nicht so den Sinn gesehen. Oder ja, wenn irgendwas überteuert ist, da achte ich schon drauf. Oder zum Beispiel jetzt auch noch, ich fahre Öffis, weil ich es einfach auch irgendwie fühle und ich sehe es dann nicht ein, 10 bis 20 Euro für ein Taxi auszugeben, wenn ich eigentlich umsonst öffentliche fahren kann.
Das heißt, du bist Team Uber oder Team Deutschlandticket?
Deutschlandticket.
Mega.
Ja, ja. Und das denken auch viele nicht und fragen mich dann auch so, warum nimmst du dir kein Taxi? Und ich denke mir so, für mich ist gar kein Ding, jetzt Öffis zu fahren. In München habe ich ein Fahrrad, ich fahre überall mit dem Fahrrad hin.
Ich dachte gerade, ein Fahrer. In München habe ich ein Fahrer.
Ja, da habe ich so einen Privatfahrer. Da lasse ich mich chauffieren. Nein, da habe ich ein Fahrrad und damit fahre ich überall hin. Und sonst denke ich mir so, warum sollte ich denn nicht Öffis fahren? Also mein Bezug zu Geld ist in der Hinsicht auf jeden Fall immer noch, glaube ich, sehr bodenständig einfach.
Weißt du, wie alt du gewesen bist, als du dich das erste Mal aktiv mit deinen Finanzen beschäftigt hast?
Also zum Beispiel da mit der Zumba-Trainerzeit, da hatte ich dann eben auch mehr Geld zur Verfügung. Und da ging es dann auch drum, Rechnungen mal zu schreiben oder sowas. Aber da hatte ich jetzt noch nicht die Mengen, dass ich so überlegt habe, jetzt lege ich mein Geld mal an. Obwohl meine Eltern auch schon früh so Anlagen für uns gemacht haben.
Okay. Haben die da mit euch drüber gesprochen, was sie da gemacht haben?
Ja, aber ich glaube jetzt nicht so, dass wir es 100% gecheckt haben. Also auch eher das, was die Bank denen verkauft hat. Mhm. Also so ein Bausparvertrag oder sowas. Aber es wurde trotzdem recht offen über Geld geredet bei uns. Also ich wusste, was mein Papa verdient. Ich wusste, was meine Mama so verdient.
Das ist schon ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Also häufig ist ja so dieses Mindset-Thema da, über Geld spricht man nicht. Oder auch so dieses Neid-Thema, Geld ist, wer viel Geld hat, muss auch schlechte Dinge tun. Also ich habe unheimlich viele Glaubenssätze, die ich dir jetzt präsentieren könnte. Aber du hast schließlich daraus einen sehr positiven Umgang mit dem Geld kennengelernt.
Ja, würde ich auch sagen. Also auch ich rede heute komplett offen über Geld. Wenn mich meine Freunde so fragen, dann sage ich immer, was ich verdiene. Ja, und meine Eltern haben das mir, glaube ich, einfach so ein bisschen mitgegeben. Und das war auch, also wir hatten nie einen Moment, wo wir uns mal Sorgen gemacht haben, dass das Geld nicht reicht. Das ist natürlich auch ein Privileg, was nicht alle haben. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und so geht es mir heute zum Glück immer noch. Und ich habe mir auch immer gesagt, ich werde nie irgendwas machen, nur des Geldes wegen. Also egal, was mir geboten wird, wenn ich es nicht machen will, dann mache ich es safe nicht nur wegen des Geldes. Und bei dem Satz bin ich auch geblieben.
Wer kümmert sich denn heute um dein Geld?
Ja, also dann, als ich nach München gezogen bin und noch selbstständiger war, dann auch, ich habe ein duales Studium gemacht, da verdient man ja auch schon ein bisschen was.
Wo hast du das gemacht?
Bei Siemens.
Okay.
Ja. Und
was hast du da genau gemacht?
Also Business Administration heißt der Studiengang. Bei Siemens konnte man dann in verschiedene Abteilungen reinschnuppern. Ich war, glaube ich, auch mal in der Finance-Abteilung tatsächlich. Aber sonst eher so Communications, Marketing, der Bereich, was mir auch mehr liegt.
Ja.
Aber ich...
Magst du uns verraten? Weißt du noch, was du da damals verdient hast, als du alle Studenten
Also ich weiß es nicht 100% mehr genau, aber ich würde sagen zwischen 900 und 1.100.
Brutto oder netto?
Brutto. Mhm. Ja, aber viel ging da nicht ab. Mhm. Also, okay. Ja.
Ja.
Und man hat, glaube ich, auch vielleicht Zuschüsse noch für Wohnungen oder sowas bekommen.
Von Siemens dann? Oder
ja,
von,
ja, super. Genau.
Okay. Ja. Also Siemens, guter Arbeitgeber, da gibt es noch Zuschüsse, Leute.
Also wahrscheinlich ist das auch festgelegt, dass so das normale Azubi-Gehalt, was man als duale Studentin dann auch bekommt.
Okay.
Und das war gut, um so als Studentin schon mal zu leben. Also meine Eltern haben mich auch seit dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, nicht finanziell unterstützt.
Wie alt warst du noch, als du ausgezogen bist?
18.
18, krass, okay. Und da musstest du komplett auf eigenen Füßen stehen und selber klarkommen.
Also die hätten mich safe auch supportet, aber für uns war so klar, okay, ich verdiene ja jetzt auch was, dann komme ich damit auch zurecht. Und ich kam nach München und dann habe ich auch direkt mir neue Nebenjobs gesucht. Also die Fitnesstrainer-Sachen habe ich weitergemacht. Dann, ich bin im September nach München gezogen, direkt mal informiert, wie ich auf dem Oktoberfest arbeiten könnte.
Und?
Dann habe ich da für 4 Tage, glaube ich, mal gearbeitet. Hab dort als, das nannte sich Mamarazzi, habe Fotos gemacht von den Leuten und dann kann man das direkt dort ausdrucken und dann gibt man denen das.
Okay,
kostet auch so viel wie eine Mass. Also denke ich mir so, okay, wer kauft sich das?
Ja.
Aber war ganz interessant. Also so Sachen habe ich dann immer schon irgendwie noch weiter ausprobiert.
Da frage ich mich immer, wird man da im Umsatz beteiligt? Also wenn man mehr verkauft?
Ja, da ging es nur um Umsatz tatsächlich.
Und was hast du da so geschafft am Tag?
Also ich fand es dann weniger, als ich dachte. Ja. Weiß ich auch nicht mehr ganz genau, aber sagen wir mal so 200 Euro.
Okay.
Ja.
Und wie viele Stunden musstest du dafür die Leute vor die Kamera?
6 bis 8 Stunden.
Ja. Da war ja dein Fitness-Summa-Kurs als 14-, 15-Jährige.
Ja, ja, war lukrativer. Aber das war auch eine Ausnahme, wie viel wir da in der Zumba-Hochzeit verdient haben. Also wenn ich jetzt im Fitnessstudio Stunden gebe, dann ist es so zwischen 30 und 45 Euro.
Okay. Das machst du heute immer noch?
Selten. Also momentan so vertretungsweise mal, aber in den letzten 2, 3 Jahren schon immer wieder, mal mehr, mal weniger. Wenn ich in München mehr bin, dann mehr. Ja.
Okay, lass uns noch mal so ein bisschen auf dein finanzielles Mindset kommen, beziehungsweise auf deine, wer kümmert sich tatsächlich um dein Geld?
Ja, genau, da waren wir ja. Ich bin wieder komplett irgendwie.
Wir beide, so ist das im Gespräch im Garten.
Es gibt so viel zu erzählen.
Ja,
auch
wir haben Zeit.
Richtung. Sehr gut.
Ich nehme mal einen Schluck Wasser, wir haben Zeit.
So, in der Zeit, wo ich dann da selbstständiger geworden bin, habe ich auch dann Finanzberater immer mal kennengelernt. Mhm. Also passiert, glaube ich, jedem mal so, dass man dann so, der ist Finanzberater, übrigens immer Männer.
Mhm.
Und bei einem habe ich nämlich dann für 2, 3 Monate mal zur Untermiete gewohnt, weil ich, also ich habe häufig Wohnsitz gewechselt, so bis ich dann meine Wohnung gefunden habe, die ich auch heute noch habe, aber ist ja nicht so easy mit dem Wohnungsmarkt. Und bei dem war ich zur Untermiete und dann hat er mit mir gequatscht. Und ich bin ja auch eine Person, die so sehr offen ist, die, glaube ich, auch smart ist und das merkt man dann hoffentlich recht schnell. Und er wollte mich anwerben, dass ich bei ihm arbeite auch. Und ich fand das Thema schon immer interessant. Also ich hatte auch Finanzen Schwerpunkt in meinem Studium.
Okay, cool.
Mhm. Weil ich da dachte, Mathe muss man nicht viel auswendig lernen.
Genau. Zahlen geht besser.
Zahlen geht. Auch nicht für alle, aber ich dachte mir so easy. Und dann habe ich dafür aber auch nicht die Zeit gefunden. Also ich war immer überall interessiert und konnte mich dann gar nicht auf irgendwas auch so richtig fokussieren. Aber der hat mir auf jeden Fall auch ein paar Sachen verkauft.
Ja.
Natürlich.
Was ist denn zum Beispiel?
So, das Ding ist, ich habe da auch irgendwann einfach nicht mehr den Überblick drüber gehabt, weil das so viel ist.
Ja.
Also zum Beispiel eine BU auch, also so versicherungsmäßig.
Ja.
Dann,
das finde ich aber prinzipiell, wenn wir da kurz einsteigen, ist es ja schon so, dass der Vorteil bei einer BU ja ist, dass man, wenn man jung ist,
genau, nicht so viel zahlt und dann hat man sich gesaved.
Genau. Und da kann ich jedem da draußen nur raten, sich mit dem Thema Berufsunfähigkeit, dafür steht das Ganze, also solltet ihr mal berufsunfähig werden, was übrigens jedem zweiten passiert im Rahmen seiner Berufslaufbahn und gerade vor allen Dingen so Burnout, Mental Health Krankheiten. Ich kriege heute keine BU mehr. Ich habe einfach schon zu viel Päckchen getragen.
Ja.
Aber wenn man jung ist, dann war man noch nicht so viel krank.
Genau, habe ich schon mal was richtig gemacht.
Ja, genau.
Check. Dann auch so Technologiemetalle zum Beispiel.
Mhm.
Was hat der noch so? Also der hatte einfach verschiedene Produkte in seiner Palette, auch bankunabhängig zum Glück.
Mhm.
Ja, von zum Beispiel MIG, sagt dir das was?
Nee, sagt mir gar nichts.
Made in Germany, so Fonds.
Ach so, die MIG-Fonds, ja, die doch, MIG-Fonds. Natürlich, ja, klar. Ja, genau, da hast du den Index dann quasi von den
ja,
gekauft.
Ja, genau. Mhm. Da habe ich verschiedene auch. Mhm. Da muss ich sagen, hat er auch einen richtig guten Griff mir verkauft, wo BioNTech mit dabei war.
Okay, ja.
Und da habe ich, glaube ich, 3.000 reingelegt und da kam schon 30.000 zurück oder so. Das ist schon krass.
Ja.
Aber von den anderen weiß ich nicht so genau. Da liegen auch, glaube ich, so teilweise 15.000 drin und hat man noch nicht so viel davon gesehen. Also ich habe dann auch im Nachhinein nachgelesen, für Privatanleger nicht das Sicherste. Aber ich habe ihm da vertraut und bei dem einen hat es ja auch geklappt. Ja. Und dann habe ich zeitgleich auch noch, der hat mal bei Siemens gearbeitet und ist dann zu Tekis gewechselt.
Ach,
Tekis
schön.
Sagt dir bestimmt auch
natürlich.
Was. Ja, und der hat mir dann auch ein bisschen davon erzählt und wollte mir natürlich auch Sachen verkaufen. Habe ich mir auch ein paar Sachen verkaufen lassen. Also ich bin so eine Maus, die teilweise auch nicht Nein sagen kann bei so Sachen.
Heißt aber ja auch nicht, dass es unbedingt alles schlecht ist.
Ja, ich dachte mir so, besser ein bisschen divers.
Genau.
Und mal schauen, was dann kommt. Ich glaube, im Nachhinein würde ich einfach nur in ETFs mein Geld legen.
Okay.
Kannst du dann auch gleich noch was dazu sagen. Und weil die verdienen natürlich immer was daran mit, bei diesen aktiv gemanagten Sachen.
Richtig.
Ich kann mich aus.
Ah, hier ist jemand vorbereitet fürs Gespräch.
Bisschen habe ich mich mit beschäftigt.
Ja.
Und ich glaube, es war insgesamt gut, dass ich da mich einfach schon aktiver mit beschäftigt habe, sobald ich nur ein bisschen was auf dem Konto hatte, dass es nicht nur rumlag, sondern auch irgendwo
für dich
arbeiten konnte.
Super.
Aber
das hast du von Anfang an gemacht, quasi, als du Geld verdient hast, wo du nach München
sagen,
gekommen bist?
Ja, nachdem
super.
Ich, weil am Anfang ging mein Geld auch.
Ja, für die Wohnung erstmal drauf.
Ja, genau. Ja. Und von dem hatte ich zum Beispiel auch mal einen Immobilienfonds, der hat gar nichts gebracht. Den haben wir auch irgendwann wieder verkauft.
Kommt man auch schlecht raus, hat man lange Haltefristen.
Ja, war, glaube ich, dann ein ganzes Jahr
genau.
Kündigungsfrist.
Ja.
Da habe ich jetzt nicht mehr so viel über das Konto dort lasse ich meine ETFs momentan laufen. Mit denen habe ich dann auch angefangen und seitdem zahle ich da einfach einen fixen Betrag rein. Wenn ich mal mehr Geld übrig habe, dann sage ich, nehme mal 1.000 aus meinem Konto raus und jetzt sind es, glaube ich, momentan so 500, aber ich lasse das einfach laufen und kümmere mich
das
nicht
wirklich
drum.
Das heißt, der ist bis heute immer noch der Partner an deiner Seite, der Mensch, der sich um deine Finanzen kümmert?
Ja, so Ansprechpartner, aber zum Beispiel bei den ETFs ist er ja gar nicht integriert, weil das ist nur... Also das läuft über Ebays.
Mhm. Hast du da dein Depot bei Ebays?
Habe ich das Depot und mache das selbst eigentlich. Ja. Aber er hat da auch Sicht drauf und ist auch einfach ein Freund, den ich immer mal frage, wenn ich Fragen habe. Ja, und der andere, der meldet sich immer mal und will mir wieder neue Sachen verkaufen. Aber ich bin inzwischen immer so, ja, reicht jetzt mal. Und
fühlt sich gut aufgestellt und macht es lieber selber.
Ja. Und ich habe jetzt auch momentan schon viel Geld einfach auf dem Konto liegen, muss man schon sagen. Aber ich fände es irgendwie ganz schön, irgendwann mal genügend Geld zu haben, vielleicht in eine Immobilie oder sowas zu investieren.
Ja.
Aber da habe ich mich noch nicht getraut.
Okay, warum nicht? Was hält dich davon ab?
Ich glaube auch, weil ich habe ja kein festes Einkommen.
Ja.
Bei mir schwankt das immer.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich einen Kredit kriegen würde.
Mhm.
Habe ich mich aber auch noch nicht informiert.
Ja. Können wir gleich nochmal drauf eingehen?
Ja. Und ich glaube das hauptsächlich.
Also, dass du gar nicht weißt, ob du kreditwürdig bist.
Ja.
Ne? Also ich würde gerne nochmal auf zwei Punkte eingehen. Zum einen auf das Thema, was du angesprochen hast mit den ETFs und auch den geschlossenen bzw. aktiv gemanagten Fonds und den versteckten Gebühren ganz häufig. Also das möchte ich dir auch nochmal sagen, dass oder die Frage stellen, worauf ist bei der Fondsauswahl eigentlich zu achten, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist die sogenannte TER, nennt sich das. Wenn man eine Wertpapierkennnummer über verschiedene Portale eingibt, dann kann man sich die Gebühren anzeigen lassen. Die werden im Kürzel TER ausgezeichnet. Und da kann man sehen, wie hoch ist diese Quote. Und umso höher die ist, umso schlechter ist es, weil umso mehr Gebühren zahlst du. Und es ist tatsächlich so, dass aktiv gemanagte Fonds, da muss das Marketing bezahlt werden, da muss der Fondsmanager bezahlt werden, da muss die ganze Institution mit finanziert werden. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenige Beispiele am Markt, die tatsächlich besser performen als einen Indexfonds, wie es zum Beispiel in ETF, Exchange Traded Fonds, die also über die Börsen frei gehandelt werden können und dementsprechend viel, viel günstiger in den Gebühren sind. Aber wenn du jetzt einen richtigen Fonds finden möchtest, also ich weiß, dass viele, viele sagen, ja, MSCI World wird immer erwähnt oder S&P 500 oder was auch immer, welchen Index man nimmt. Du hast ja vorhin auch den MIG genannt. Dann ist einfach immer wichtig, dass man auch da diversifiziert ist. Und dann ist auch die Frage, wie lange hast du Zeit, auf das Geld zu verzichten?
Genau.
Und wenn es halt kurzfristig ist, dass du halt sagst, du bist jetzt vielleicht potenzielle Immobilienkäuferin demnächst, dann macht das gar nicht Sinn, das zu investieren. Ja. Dann brauchst du ein vernünftiges Tagesgeldkonto oder Konto, wo du das zwischenparken kannst, so sagen wir es mal.
Ja.
Da ist wichtig, dass du nicht über die 100.000 Euro kommst. Warum? Weil du die Einlagensicherung, die damals Frau Merkel gemacht hat, als die Lehman-Pleite gewesen ist, nur pro Bank hast, nicht pro Konto.
Okay.
Deswegen ist es auch da wichtig, das ist auch das, was ich immer mache, zu sagen, ich habe jetzt nicht nur ein Konto bei einer Bank, sondern bei ganz vielen Banken. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da so in die 100.000er Nähe komme, dann ist es am Zeitpunkt, das auch wieder umzuschichten.
Okay.
Und du kannst also auch darfst mehrere Konten haben. Es heißt nicht, es gibt immer wieder das Gerücht, es ist schlecht für die Schufa, wenn du mehrere Konten hast. Totaler Schwachsinn.
Ich habe gefühlt super viele und mein Steuerberater regt sich immer auf und sagt so, kannst du nicht mal hier reduzieren? Und ich so, das ist mein Business-Konto, das ist mein ganz altes, was ich einfach noch nicht gekündigt habe.
Ja.
Und das ist das, was ich aktuell benutze und so weiter.
Das rate ich den Mädels ja immer da draußen. Ja. Habt ein Mehrkontenmodell. Warum hast du das? Was ist der Vorteil?
Also ich habe mich irgendwann entschieden, das Business-Konto eben noch zu eröffnen, weil ich dann Privat und Business ein bisschen trennen kann, auch für den Steuerberater ein bisschen besser. Und das andere hat sich einfach so ergeben. Ich hatte immer bei der Sparkasse eins, weil das haben meine Eltern damals eröffnet und das ist immer noch da.
Ja.
Dann, ich weiß nicht, da musste man, glaube ich, für die Kreditkarte was bezahlen. Also habe ich nochmal bei der Ingdiba eins eröffnet, wo ich auch eine Kreditkarte for free mit dabei habe.
Ja.
Ja, das sind aber gerade meine drei einzigen. Über PayPal macht man natürlich auch viel. Ja.
Ich stelle mir die Frage, oh, jetzt kommt das dann schön hier für uns raus, wunderbar. Beim Thema Finanzen an sich, du hast gesagt, du hast das ja als Schwerpunkt im Studium gehabt, deswegen fiel es dir da ein bisschen einfacher. Aber wo und wie informierst du dich denn selber über Finanzen, wenn du sagst, du verlässt dich jetzt nicht nur auf deine Berater?
Ja, also ich rede schon auch mit Freunden oder Familie drüber.
Mhm.
Sicherlich auch hilfreich. Also mein Bruder, der ist 3 Jahre älter und an den wende ich mich auch immer mal, wenn ich Fragen habe. Zum Beispiel mein Finanzberaterfreund, sage ich mal, der hat irgendwann vor einem halben Jahr so gesagt, dass die ganzen ETFs gerade runtergehen, dass wir das mal umschichten sollten. Und dann war ich so, mein Wissensstand ist eigentlich, gerade dann sollte man nicht rausnehmen, sondern drin lassen, weil nicht von der Angst treiben lassen, sondern weiter brav jeden Monat was einzahlen und irgendwann steigt sowieso wieder.
Ja.
Und dann meinte er so, ja, aber bla 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 bla. Wahrscheinlich wollte er mich auch von den ETFs loskriegen und irgendwo rein investieren, wo er ein bisschen was verdient. Keine Ahnung.
Was hast du gemacht?
Dann habe ich meinen Bruder gefragt, weil der ist auch, ETFs ist das Beste, was man machen kann. Und dann meinte er so, nee, hast du genau richtig so verstanden, lass es da drin. Und dann meinte ich auch so zu meinem Finanzberaterfreund, nee, ich lasse das da erstmal.
Ja, finde ich super, weil das ist nämlich genau das Hin und Her macht Tasche leer, sage ich immer.
Ja.
Also und man glaubt es kaum, aber Frauen sind viel weniger an der Börse investiert, als Männer das sind.
Ich habe bei dir gelesen, so 60% der Männer machen es und nur 30% der Frauen.
Ja, genau. Ja. Und die Frauen, die es aber tun, machen 0,4% mehr Rendite im Jahr.
Ja, ich lieb's. Ich lieb's.
Und das ist so geil. Und das, also von daher, Mädels, traut euch, fangt an und macht was draus. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann kommt gerne in mein Webinar.
Ja, da kann ich mich in Zukunft ja dann auch nochmal informieren.
Genau, da erzähle ich eigentlich einmal im Monat und das total kostenfrei, weil ich möchte, dass dieses Wissen halt weitergegeben wird. Was ist wichtig bei der Fondsauswahl? Wo findest du den richtigen Broker für dich, für deine Bedürfnisse? Und wie kannst du dein Portfolio so strukturieren, dass du langfristig, kurzfristig oder mittelfristig aufgestellt bist? Weil jeder hat andere Ziele, so wie du. Du sagst jetzt, du möchtest gerne eine Immobilie kaufen. Jetzt sitzen wir hier in meinem schönen Garten. Ich habe eine Immobilie gekauft vor ungefähr 11 Jahren.
Das gehört dir.
Und genau, das gehört nicht nur mir, sondern auch meinem Mann.
Ja.
Und im Prinzip, natürlich hatte ich damals auch Angst, da den ersten Schritt zu wagen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass das auch alles eine Form der richtigen Berechnung ist.
Mhm.
Und wenn du jetzt überlegst, wie kannst du mit Immobilien starten, dann ist eigentlich so eine ganz einfache Faustregel, dass du dir überlegst, also erstmal würde ich eine Immobilie immer nur kaufen, wenn ich sie vermieten kann. Mhm. Niemals selber nutzen, weil wenn du es selber nutzt, dann ist es keine Investition, sondern dann ist es eine Verbindlichkeit, die du bei der Bank abzahlen musst. In dem Moment, wo du es vermietest, hast du die Möglichkeit, a, steuerlich Abschreibung geltend zu machen und b, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dann gewisse Renovierungskosten und Nebenkosten ebenfalls steuerlich geltend zu machen. So, in diesem Fall, was wir jetzt hier sitzen, in meinem schönen Köln-Ehrenfeld, habe ich übrigens auch noch nie gesprochen, aber wir machen ja heute Real Talk, ist es so, dass dieses Haus komplett Kern zu sanieren war. Das heißt, wir mussten natürlich auch so ein bisschen Arbeit reinstecken, um nicht zu sagen, sehr viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Habt ihr es selbst auch teilweise gemacht?
Wir haben den kompletten Rückbau selbst gemacht, tatsächlich. Wir hatten allerdings auch damals nur 6 Monate Zeit, umzuziehen, weil wir wegen Eigenbedarf in unserer alten Wohnung gekündigt wurden. Und wir haben 4 Jahre lang eine Immobilie in Köln gesucht. Und am Ende hat es sich nie wirklich gerechnet. Und die Möglichkeit, das zu berechnen, ist, indem du die potenziellen Mieteinnahmen nimmst, die du hast bei einer Immobilie und dir noch überlegst, welche potenzielle Preissteigerung hast du vielleicht auch noch bei, also Möglichkeit, die Miete zu steigern. Oder wer wohnt gerade drin, der potenziell vielleicht irgendwann auszieht, sodass du da eine Preissteigerung geltend machen kannst. Und dann nimmst du quasi den gefragten Kaufpreis plus die Nebenkosten. Das sind ungefähr 10%, wenn du einen Makler dabei hast, mit Grunderwerbsteuer und so weiter. Das heißt, mal einfach gerechnet, eine Immobilie kostet 300.000 Euro, dann sind die Kaufnebenkosten nochmal 30.000 Euro, bis es im Grundbuch eingetragen ist. Und dann nimmst du die monatliche Miete, die du generieren kannst, abzüglich der Nebenkosten und teilst das durch den Kaufpreis oder den Kaufpreis durch die monatliche Miete. Und dann kriegst du den Renditefaktor. Und dieser Renditefaktor, der sollte in der heutigen Zeit, also je nach Lage und Stadt ist auch immer so ein bisschen anders, aber dann kriegst du schon mal ein Gefühl dafür, so um die 25, 30 ist echt schon hoch. Das bedeutet nämlich, dass du 25 beziehungsweise 30 Jahre bräuchtest, um dein investiertes Kapital überhaupt wiederzubekommen. Ja. Und deswegen kann man das relativ einfach berechnen und wenn man dann was findet, wo man sagt, warte mal, das ist ein sehr, sehr guter, also niedriger Renditefaktor, umso niedriger der ist, umso besser ist das für dich, umso schneller hast du dein Geld wieder raus, dann lohnt es sich vielleicht mal einen doppelten Blick drauf zu machen und in eine Finanzierungsanfrage zu gehen. Und bei dir, gebe ich dir recht, als Selbstständige, gerade mit schwankenden Einnahmen, die du wahrscheinlich zu verzehren hast, zu denen wir gleich noch kommen, wo die denn überhaupt herkommen, wäre der Weg so, dass du trotzdem bei der Bank einfach deine Kontoauszüge wahrscheinlich 3 bis 6 Monate offenlegen musst und dann ganz knallhart geprüft wird, okay, beim Investitionsobjekt, wie viel Miete kommt rein, wie viel kostet das Objekt und wie ist das sogenannte Ausfallrisiko der Bank. Ja. Und umso geringer das ist, umso besser die Bank trägt dir eine Grundschuld auf das Haus oder die Wohnung dann ein, umso besser ist das. Ich habe ein Video dazu gemacht, im Podcast mit der Vera in Wehen habe ich gesprochen und die war ja damals beim Fernsehen sehr lange, was ja heute Reality-TV ist oder auch Social Media und die hat quasi wirklich jedes Jahr eine Eigentumswohnung gekauft. Hör dir die Folge gerne mal an oder für jeden, wir verlinken das nochmal in den Shownotes und das ist total spannend, wie die das aufgebaut hat, weil am Ende, ja, jeder sagt immer, Immobilienpreise sind heute schon so teuer. Aber wer weiß, wo das Ende ist? Und Geldentwertung ist einfach da. Die Immobilien werden nicht teuer, sondern unser Geld wird weniger wert. Und da muss man sich gegen schützen. Und das kann man unter anderem durch Steine, Immobilien, immer noch sehr, sehr gut tun.
Ja.
Und ansonsten kann man auch sehr gut Sachwerte nehmen. Also du hast vorhin gesagt, du gibst für Luxusgüter kein Geld aus. Es gibt durchaus Luxusgüter, die sich vielleicht lohnen, auch zu investieren. Mhm. Aber auch sowas wie, ja, also ist nichts für Anfänger, aber ich bin ja Riesenfan auch von Investments in Kryptowährungen, wo man sich mal mit beschäftigen sollte. Wenigstens
damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ja, wenn es dich interessiert, können wir eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen. Aber so als Beimischung zum Portfolio, finde ich, ist das durchaus wichtig und richtig und auch da wieder divers dann aufgestellt zu sein. Okay, jetzt sind wir irgendwie wieder abgedriftet hier komplett vom Thema. Das macht aber überhaupt nichts, weil das ist ja das Schöne daran, dass wir einfach gucken. Gab es denn in deinem Leben auch einen Moment, wo du sagtest, boah, da habe ich in was investiert, das war so richtig kacke?
Das zum Glück noch nicht.
Gut.
Da habe ich aber von meiner Familie eine krasse Story.
Ja, hau raus.
Die ist krass. Ich habe das auch nur immer so ein bisschen mitbekommen. Meine Eltern haben schon auch viel so investiert immer und darauf geachtet. Und da haben sie mal einem Banker vertraut, der wohl richtig in die Hose gegriffen hat mit dem Investment. Das ist auch echt eine krasse Story. Auf jeden Fall hat er sich so verkalkuliert. Meine Eltern hatten, glaube ich, so 200.000 dem zur Verfügung gestellt. Und vielleicht war das auch so 2008, 2009, zu irgendeiner Krisenzeit. Und der hat dann das mit natürlich vielen Leuten gemacht, nicht nur mit meinen Eltern, und alles wirklich verloren, alles, wow, komplett. Und er hat sich das Leben genommen daraufhin.
Oh mein Gott.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und damit war natürlich das Geld von meinen Eltern auch weg.
Ja.
Ich glaube, der hat davor noch ein bisschen versucht, wieder Sachen wiederzubekommen, aber war wohl so schlimm für ihn, dieser Druck, dass er sich das Leben genommen hat.
Krass, also komplett richtig, im Hedgefonds verzockt.
Ja, also da sieht man, das wie er einen das richtig mitnehmen kann.
Was hat das mit euch als Familie gemacht?
Wir haben das nicht so krass, glaube ich, gemerkt. Also ich habe die Story, glaube ich, auch erst ein paar Jahre später gehört. Okay. Zu dem Zeitpunkt war ich 10 wahrscheinlich oder so. Ja, aber ich glaube, meine Eltern sind danach auf jeden Fall weniger risikofreudig so gewesen.
Ja klar, bei so einer Erfahrung, wenn dann erstmal alles weg ist und wirklich total Verlust, das gibt es ja doch dann schon sehr zu bedenken.
Und ich muss auch sagen, also meine Eltern leben momentan noch gut, aber die haben jetzt auch nicht so viel Puffer angespart. Also die haben eine Immobilie im Odenwald, steht gerade aber leer, das Haus. Haben wir auch mal versucht, für so 300.000 zu verkaufen. Mhm. Momentan mieten sie eine Wohnung in Heidelberg. Mhm. Da kommen sie auch gut hin mit der Rente so. Aber viel mehr hatten sie gar nicht so als Puffer angespart. Oh, also
wenn dann alles weg ist, krass.
Ja, ja. Also mein Papa hatte immer ein gutes Einkommen, der war Professor an der Uni in Frankfurt, aber jetzt halt so, dass es für uns eben gereicht hat. Ja, und mein Bruder, der hat jetzt eine Immobilie in Frankfurt gekauft, ähnlich wie hier, dass sie es auch renovieren und genau, aber auch selbst in den obersten Wohnungen wohnen.
Genau, so machen wir es auch, eine Mischimmobilie. Ja. Wir wohnen in ein auf zwei Etagen. Jetzt muss der Hund zur Seite, der wird zu warm. Armes Mäuschen. Und den Rest vermieten wir. Okay, jetzt kommen wir mal auf deinen derzeitigen auf deine derzeitigen Einnahmen zu sprechen. Mhm. Also womit verdienst du denn heute dein Geld? Welche Einkommensströme hast du?
Ich glaube, das ist auch super spannend für alle. Und viele Influencer reden da nicht so ehrlich oder offen drüber. Deswegen machen wir das jetzt.
Yes!
Also, ich habe ja schon eine gute Reichweite so. Über 400.000 Follower auf Instagram und sonst auch recht viel. Ich muss aber auch sagen, die Zielgruppe könnte noch besser sein. Ich habe auch ein paar international. Ich habe auch Männer, die nicht so kaufkräftig sind. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Preisen, die ich verlangen kann. Für eine Kooperation, sagen wir einen Reel oder Stories, bekomme ich so zwischen 3.000 und 5.000 Euro.
Oh, das ist ja
super. Ja, und das kam aber auch viel so dann durch Tour to Handle und Bachelorette. Ja. Also davor hatte ich auch schon 200.000 Follower, aber da konnte ich noch nicht die Preise so verlangen. Und jetzt kennt man mein Gesicht auch mehr, was bedeutet, dass ich auch da mit den Preisen einfach höher gehen kann. Und ich muss sagen, also ich finde das auch krass. Ich nehme einen Reel auf und dann bekomme ich dafür 5.000 Euro. Das ist ja total verrückt eigentlich, weil die Arbeit an dem Reel selbst ist vielleicht 5 Stunden insgesamt. Ja. Klar, die Absprachen noch und sowas, kommt noch ein bisschen was dazu. Und Steuer geht ja auch noch weg, muss man auch immer dazu rechnen. Aber finde ich schon krass. Man muss aber auch beachten, ich habe mir das seit 5 Jahren aufgebaut. Ja. Also die ganze Arbeit, jetzt zum Beispiel heute poste ich Stories und bekomme dafür nichts. Das ist ja einfach nur mein Leben teilen und die Community unterhalten und auch die Bindung stärken. Und das wird natürlich nicht direkt vergütet. Nee. Was auf TikTok und YouTube zum Beispiel anders ist, da kriegt man ja pro Klicks auch teilweise Vergütung.
Wie viele Einnahmen kommen da so über TikTok? Lohnt sich das für dich?
Ich mache nicht so viele auf TikTok.
Warum nicht?
Weil es irgendwie nicht ganz so meine Plattform auch ist. Also ich habe erst recht spät damit angefangen.
Ja.
Ich würde sagen, in einem guten Monat habe ich da auch mal so 600 Euro gemacht. Mhm. Aber man verdient da auch nur mit den Videos, die über 1 Minute lang sind. Ach so. Und ich habe selten mal extra dafür produziert. Ja. Aber dann zum Beispiel mal extra eins so aufgenommen, wo ich auch versucht habe, dass die Leute bis zum Ende da bleiben. Es hatte dann irgendwie 500.000 Aufrufe und damit kriegt man dann so 100 bis 200 Euro.
Ja gut, da ist der Aufwand dann relativ groß für das Ergebnis, ne?
Ja, also wenn man das so wirklich hauptberuflich macht und so 3 Videos am Tag postet über den ganzen Monat, kann man damit, glaube ich, schon ganz nett Geld machen. Aber für mich ist es zu viel Aufwand, weil ich mir denke, nee, dann mache ich lieber eine Kooperation auf Instagram mehr. Und habe das Geld schon drin.
Ja. Wie funktioniert das mit den Kooperationen? Wie kommst du an deine Deals? Und wie wirst du überhaupt angefragt, gefunden? Ja. Keine Ahnung.
Also inzwischen ist es fast so ein bisschen ein Selbstläufer. Die Marken, die kommen auf mich zu. Aber ich habe ein Management, was sich darum kümmert. Und die fragen auch schon mal aktiv an. Also wenn ich so sage, boah, die Marke finde ich toll, dann sagen die auch, okay, wir schauen mal, was wir machen können.
Okay, cool.
Aber ich würde sagen, von denen, die anfragen oder die wir anfragen, kommen nur 15% zustande. Mhm. Also dann schickt man ja auch noch Insights hin, sagt so und so viel, das ist meine Gagenvorstellung. Mhm. Und da springen schon immer auch viele dann noch so ab.
Ja, okay.
Aber also reicht mir so. Ich muss auch nicht super viel Werbung machen. Mit Amorelie habe ich zum Beispiel eine Jahreskooperation. Das finde ich richtig toll, sowas, weil dann weiß man schon, okay, für das Jahr bin ich eigentlich schon gesaved.
Ja.
Jeden Monat ein Reel. Mhm. Und wenn dann noch was dazukommt, schön, aber ich muss mir keine Sorgen machen.
Ja. Und wie ist das, wie viel Kooperationen, also sagst du selber so, mein Account, ich lasse jetzt nur so und so viel Kooperationen zu, ja, weil ich will jetzt meine Community auch nicht überfrachten,
ja,
mit Werbung in Anführungsstrichen.
Ja.
Oder wie reagiert auch deine Community da drauf, als du angefangen hast, deinen Content, deine, ja, Reichweite zu monetarisieren?
Also ich muss sagen, ich habe mir immer schwer getan, so bezahlte Werbung auch, ja, zu machen, weil ich dann immer so dachte, boah, ich will hier eigentlich keine Werbung machen.
Ja.
Aber das ist kompletter Quatsch auch, weil die Leute, die, ich provide die ganze Zeit Content for free, dann können sie doch auch mal eine Werbung aushalten.
Ja.
Und das sind auch nur Sachen, die ich wirklich feiere und gut finde. Also ich würde nicht alles machen. Und ich poste ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mal irgendwo essen war. Und das ist natürlich auch keine bezahlte Werbung oder sowas. Und da denke ich mir auch so, das ist so ineinander laufend, dass ich mir denke, eigentlich könnte man auch denken, ich mache die ganze Zeit Werbung oder eben gar keine Werbung.
Das ist ja der Kathi Hummels so ein bisschen auf die Füße gefallen, ne? Dass sie,
ja,
was nicht gekennzeichnet hatte, obwohl sie eigentlich auch gar keine Vergütung dafür bekommen hatte, glaube,
ja,
ich, so war das. Also,
ja,
das stelle ich mir unheimlich schwierig auch,
ja,
im Rechtsraum vor.
Ja, ich versuche mich immer abzusafen und überall Werbung wegen Markennennung hinzuschreiben,
okay,
oder unbezahlte Werbung auch, einfach um zu zeigen,
ja,
okay, das ist jetzt eine persönliche Empfehlung,
ja,
einfach nur. Und ich finde inzwischen sogar auch gut, wenn man offen damit umgeht und sagt, okay, das ist jetzt eine Zusammenarbeit mit der und der,
ja,
Brand. Oder zum Beispiel auch mal sagt, wenn ihr mit meinem Code bestellt, dann stärkt ihr die Zusammenarbeit zwischen mir und der Brand. Und das würde mich voll freuen, weil ich liebe die Brand.
Ja.
So, das finde ich irgendwie super authentisch und ich finde, das kann man auch machen. Und jeder kann ja entscheiden, ob er auf den Link klickt und sich das Produkt anschaut oder nicht.
Absolut.
Und ich glaube, inzwischen ist es auch einfach schon normaler, dass Werbung auf Instagram.
Ja,
ja, das ist.
Das heißt, Instagram ist eine Einnahmequelle. Jetzt nochmal die Frage, wie viel Kooperation hast du so im Monat?
Ich würde sagen, im Schnitt 2.
Okay. Und dann gibt es da noch weitere Einkommensströme, die du hast?
Mm, ja, auf Instagram oder
nee,
jetzt
überhaupt
generell,
in deinem
generell
Leben?
Also TV-Shows natürlich auch.
Ja. Was war da so die lukrativste Show,
ja,
für dich?
Und definitiv Bachelorette,
ja,
aber es war ja auch die größte und ich war die
Wie
Hauptperson.
Wie bist du da hingekommen? Wie wird man Bachelorette?
Ja, da bin ich auch, also da bin ich weiterhin sehr stolz drauf, dass
das
geklappt
sein
hat. Also Tour to Handle wurde man nicht krass vergütet. Ich habe da noch das meiste, glaube ich, rausgehandelt, weil die wollten einen mit einer Aufwandsentschädigung so ab...
Okay, Speisen.
Speisen,
ja,
das war das Wort. Aber trotzdem jetzt nicht so, dass man von der Gage irgendwie...
War es fünfstellig?
Nee.
Nee, krass.
Nee.
Okay.
Tour to Handle nicht.
Wow.
Bachelorette auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Aber da hatte ich auch jetzt noch nicht so den Bekanntheitsgrad, dass ich da krass verhandeln konnte. Und Bachelorette wollte ich auch auf jeden Fall machen. Ich hätte es auch for free gemacht, ne? Muss man schon auch,
ja,
sagen.
Bringt ja auch enorme Reichweite, was dir dann wieder mehr Geld,
ja,
in deine Kooperation,
ja,
bringt.
Und einfach so die Erfahrung.
Ja.
Also ich hatte auch einfach Bock drauf.
Ja.
So. Aber natürlich finde ich es auch gut, wenn man dann trotzdem fair bezahlt wird.
Ja.
Also ich finde, es war perfekt so. Und wenn ich jetzt eine Show nochmal machen würde, würde ich auch darauf achten, ich habe als Bachelorette ein Standing und dann will ich auch dafür vergütet werden.
Ja.
Aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem for free auch machen, weil ich mache ja nur was, worauf ich auch wirklich Bock habe. Also
ich merke, du musst an deinem Mindset arbeiten. Weil gleichzeitig sagst du, du bist ja was wert,
ja,
und ich möchte dafür auch,
genau,
eine Vergütung,
also ich
haben.
Ich würde es nicht for free machen, aber nur weil ich will, dass es fair sozusagen,
ja,
abläuft. Aber ich mache es trotzdem nicht das Geld deswegen. Ja. So rum hätte ich es eher sagen sollen.
Wobei ich verstehe, worauf ich hinaus will, ist dieses Mindset, was wir Frauen ganz häufig haben.
Ja.
Wir tun uns unheimlich schwer damit, und das möchte ich ja auch so ein Stück weit auflösen, gut zu verhandeln. Ne? Oder auch in Gehaltsverhandlungen zu sagen, ey, ich bin das einfach wert. Ja. Ich bin wert, wie du gerade gesagt hast. Ich war Bachelorette, ich habe die Erfahrung, ich kann gut vor der Kamera und ich bin jetzt wert, dass ihr mir Betrag XYZ bezahlt, wenn ich in eure Show komme.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du im Nebensatz, ich würde es auch umsonst machen. Und genau das ist es dann.
Ja, also ich wollte damit eher sagen, dass ich es nicht das Geld deswegen mache.
Ja, das weiß ich. Ja. Habe ich verstanden. Ja. Trotzdem möchte ich die Frauen ermutigen zu sagen, es handelt.
Definitiv. Ja. Ich bin so froh, dass ich da mein Management habe, weil ich würde es safe nicht so gut machen.
Ja.
Und ich glaube, die beste Verhandlungsposition hat man natürlich, wenn man es sowieso nicht unbedingt machen möchte.
Ja.
Und wenn man fein damit wäre, wenn man eine Absage bekommt.
Ja.
Und das ist es eben häufig, dass man es schon gerne machen möchte.
Ja.
Und dann haben die natürlich eine gute Verhandlungsposition. Und die Preise in dem ganzen Bereich, die sind so gedrückt worden, weil alle Bock drauf haben. Alle wollen es for free machen.
Mhm.
Und das versuche ich auch so den Mädels immer mitzugeben. Auch bei Modeljobs oder sowas. Verkauft euch da nicht unter eurem Wert. Ja. Macht es nicht for free. Also das sind einfach Berufe, da haben die Mädels Bock drauf und machen es deswegen auch für günstig, aber das drückt die Preise.
Ich glaube, es ist heute tatsächlich so ein zweischneidiges System, dass die zum einen Bock drauf haben, aber zum anderen natürlich auch sehen, es ist eine Chance, Reichweite über TV zu generieren für ihre Social-Media-Auftritte, die sie dann bestenfalls danach monetarisieren. Also ich finde es auch ganz schwierig, da irgendwie den richtigen Weg zu finden.
Ja.
Aber grundsätzlich bin ich bei dir, zu sagen, verkauft euch nicht unter Wert, sondern verhandelt ordentlich und macht dann auch mal eine Show nicht oder was nicht.
Ja, genau.
Was war das, was wäre eine Show, die du gerne gemacht hättest, wo es nicht geklappt hat?
Also ich würde super gerne Let's Dance machen, aber da war ich auch noch nicht irgendwie im Gespräch richtig.
So, also in diesem Sinne, hier,
meldet euch bitte. Aber da wollen auch alle hin.
Ja.
Also das ist unglaublich schwierig, da reinzukommen. Und ich glaube, bei Reality-Leuten sind die auch so ein bisschen picky, was ja auch in Ordnung ist. Aber die müssen noch sehen, dass ich ganz besonders bin und dass sie mich unbedingt brauchen.
Warum möchtest du denn Let's Dance machen?
Ich liebe einfach zu tanzen und die Erfahrungen da selbst, sich ein bisschen zu challengen, stelle ich mir richtig, richtig toll vor.
Also ich sehe dich da, Stella, bei Let's Dance. Community, hier bitte mal loslegen, dass wir sie da hinbekommen. Das wäre das nächste Ziel.
Ja.
Gibt es denn was, wo du gesagt hast, das habe ich gemacht, das bereue ich heute?
Nö. Also ich bin auch immer so ein Mensch, der sagt, ich bereue nichts, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin mit den Erfahrungen.
Tolle Einstellung.
Ja, zum Beispiel, ich war ja im Playboy vor schon 6 Jahren oder so, 2019 das erste Mal.
Zweimal warst du drin, habe ich mich ein bisschen informiert.
Sehr gut. Als erstes als Wiesn-Playmate und dann wird immer eine Playmate zur Playmate des Jahres gewählt.
Das warst
und
du auch?
Das war ich.
Kriegt man da nochmal extra Geld?
Gewinne. So ungefähr 10.000.
Okay.
Ja.
Und für die Playboy, für das erste Playboy-Shooting auch?
Ja, da bekommt man 2.000. Hau ich jetzt einfach raus.
Ja, krass.
Als Playmate. Wenn du eine bekannte Person bist, dann bekommst du da natürlich viel, viel mehr und kannst das verhandeln. Aber jede Playmate bekommt 2.000. Aber ich war ja damals auch wirklich noch niemand. Da hatte ich nicht mal auf Instagram eine Reichweite.
Hast du dich da explizit beworben?
Mhm.
Krass.
Ja. Und ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, so, ich würde gerne im Vertrag festhalten, dass Nutzungsrechte nur so 2 Jahre oder sowas. Oder ja, irgendwie das noch ein bisschen konkretisieren. Ich hatte halt damals Bock drauf. Ich glaube, ich war damals offener, mich nackt zu zeigen, als heute.
Okay.
Und die haben jetzt natürlich die Rechte auf den Fotos und haben jetzt auch, als Bachelorette rauskam, so ein Bachelorette-Special rausgebracht mit mir auf dem Cover und mit allen Bachelorettes, die sie jemals abgelichtet haben, in dem Heft drin. Und die haben ein Foto genommen von damals, vor 5 Jahren. Und da denke ich mir halt so, es wäre schon schön gewesen, hätten sie mich gefragt, ob wir neue Fotos zum Beispiel machen.
Ja.
Aber dann hätten sie natürlich noch mal gut bezahlen müssen, ne?
Ja.
Und so haben sie die Fotos for free oder für 2.000, was ja wirklich nichts ist.
Nee, lächerlich.
Lächerlich, aber die Mädels machen es halt, weil sie Lust drauf haben.
Ja.
Und da denke ich mir so, da hätte ich einfach ein bisschen smarter schon sein können oder nicht so naiv, aber da habe ich mir früher gar keine Gedanken
gemacht. Da hattest du damals auch noch kein Management, würde ich sagen, ne? Die das irgendwie für dich verhandelt haben?
Ja.
Okay, krass.
Ja.
Und neben Let's Dance, gibt es noch was, wo du sagen würdest, oh, da hätte ich richtig Spaß drauf?
Also so insgesamt so Challenge-Sachen
ja.
fühle ich voll. ich war auch bei einer Challenge Show dabei, da hätte man 100.000 Euro gewinnen können, oh. Eltens 12 und ich war im Finale.
Nein!
So 10 Zentimeter war der Puck von 100.000 Euro bei mir entfernt, oh. Das war das letzte Spiel.
Okay, wie ärgerlich. Ja, wie fühlt sich das an? Ich
der Immobilien ein bisschen näher.
Ja, wie fühlt sich das an, 100.000?
Also es ist gar nicht so präsent in dem Moment dann. Ich hatte auch einfach Lust zu gewinnen, ja. Klar, und die 100.000 wären so drin. Einen Bonus gewesen, ja. Aber auch wenn es nicht funktioniert, ich war einfach super stolz auf meine Leistung.
Also ich frage mich ja immer, bei so TV-Persönlichkeiten wird ja ganz häufig auch Geld gespendet. Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
Ich habe im kleinen Rahmen mal gespendet, aber auch schon bevor ich irgendwie mehr Geld hatte. Ich habe mich auch sozial schon häufig so eingesetzt.
Ja.
Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, hier habe ich 100.000 Euro gewonnen, jetzt ja. Spende ich mal davon die Hälfte an ja. die und die Organisation. Aber einfach, weil ich auch noch nicht in dem Rahmen mich bewege, dass ich mir das leisten kann. Ja. Also bis jetzt finde ich es gut, wenn ich mir da einen Puffer aufbaue. Ja. Ich meine, jeden Monat muss ich auch irgendwie was ans Finanzamt abdrücken und dann kommen jetzt noch Nachzahlungen von vor 3 Jahren oder sowas.
Ja, herrlich. Willkommen in Deutschland.
Ja, das ist schon krass. Da überlegt man sich schon auszuwandern.
Mhm.
Und da weiß ich ja auch, jetzt habe ich zwar was auf dem Konto liegen, aber von den letzten 2, 3 Jahren stehen immer noch die Steuern aus, die ich zahlen
ja.
muss.
Ja, und das macht einem so auch ein bisschen Angst als Selbstständiger.
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde da auch schon mal geprüft vom Finanzamt für 3 Jahre und musste ziemlich nachzahlen. Also mit dem Finanzamt ist es nicht so spaßig.
Mich interessiert natürlich, wofür gibst du denn so dein Geld
ja,
aus?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Auch sehr bedacht für meine Wohnung. Definitiv.
Was zahlst du an Miete? Du
knapp 2.000.
Für welche?
Für 90 Quadratmeter in der Maxvorstadt in München. Superschöne Lage und superschöne Wohnung.
Ja.
Und ich miete die auch schon seit 5 Jahren. Ja. Ich glaube, inzwischen bekommt man das gar nicht mehr. Mhm. Also ich bin da echt happy, dass ich die habe. Und das ist auch so ein Luxus für ja. mich, den ich mir aber auch gönnen möchte. Also ein schönes Umfeld, ich will mich zu Hause fühlen und ja. die ist auch super schön eingerichtet und das gönne ich mir.
Ja.
Ich habe kein Auto, ich fahre nicht so häufig Taxi,
wie wir schon gehört haben.
So Luxury-Sachen eben auch gar nicht. Also das Teuerste, was ich mir damals selbst gekauft habe, waren, glaube ich, Louboutin-Schuhe für 600 Euro, weil ich unbedingt mal so welche wollte.
Ja. Und wie läuft
sie erst
drauf?
Zweimal getragen, weil die so unbequem sind. Also eigentlich könnte ich sie mal wieder verkaufen.
Ja.
Also so ungefähr. Sonst schaue ich auf Qualität, auch eben was Essen angeht. Aber jetzt so, dass ich denke, der Preis ist gerechtfertigt. Und sonst für Reisen vielleicht noch, aber...
Bezahlst du überhaupt noch für Reisen mit deiner Reichweite?
Ja, man kann sehr viel for free machen, auf jeden Fall. Also Hotelkooperation geht eigentlich gut jetzt so mit meiner Reichweite. Mhm. Oder auch mal, ich habe einen Van-Trip gemacht und da haben wir von VW den Van zur Verfügung gestellt bekommen, sowas.
Habe ich letztes Jahr auch gemacht und ich fand, ja. es ist kein Urlaub. Ja? Weil man ja auch immer Content produzieren muss dann. Ne? Und dann hatte ich ja. die Kinder dabei und die haben dann irgendwann gesagt, Mama, kannst du jetzt mal ja. das Handy weglegen?
Ja, also ich liebe es aber auch zu reisen und Content zu machen. Mhm. Also ich mag das schon auch. Aber so richtigen Urlaub habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also ich habe jetzt eine Yoga-Ausbildung letztens gemacht und da habe ich mir auch vorgenommen, wirklich immer 2 Tage pro Woche Urlaub zu machen. Also ja. ein normales Wochenende eigentlich.
Ja. Ja.
Und das hat sich auch schon gut angefühlt. Ja, aber ich muss sagen, ich denke mir dann auch so, wenn ich einen Reel poste, bekomme ich so und so viel Geld. Ob ich jetzt das Hotel für 200 Euro die Nacht umsonst bekomme oder nicht, ist mir auch eigentlich inzwischen
ja,
egal.
Gut.
Es ist ein Privileg, was ich, glaube ich, auch inzwischen so für mich entdeckt habe, weil früher war ich so, ich bekomme Essen umsonst, ja klar, mache ich da eine Story dafür
ja.
oder sowas.
Ja.
Aber inzwischen denke ich mir so, nee, meine Preise sind eigentlich andere und dann bezahle ich es lieber und muss dann nicht irgendwas posten ja. unbedingt.
Ja.
Wenn
hast
ich
dir
die toll
Erfolg?
Finde, unterstütze ich sie gerne ja. trotzdem, aber...
Eigentlich ja. hast du dir dein Statement dann jetzt erarbeitet, da ja. auch mal verzichten zu können. Ne?
Ja, genau. Und auch da schaue ich, dass das alles in einem Rahmen ist, wo ich denke, es macht Sinn, jetzt so viel Geld auszugeben. Also ich würde mir niemals einen Businessflug kaufen.
Nee. Aber bis du fliegst Business?
Nee.
Nein.
Also bei Bachelorette wurde ich Business
ja.
geflogen. Das ist toll.
Tudu.
Das gönne ich mir dann mal. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, dafür das Doppelte auszugeben. Also da bin ich, glaube ich, auch noch jung genug, dass ich mir so denke, nee, den Luxus brauche ich nicht. Also so Sachen, die geben mir auch nicht wirklich
ja.
was. Und man kann mich auch mit Geld nicht so beeindrucken. Also wenn ein Typ kommt und sagt, boah, schau mal mein geiles Auto hier oder die geile Wohnung, bin ich so, interessiert mich nicht. Mich interessiert, was du für ein Mensch bist und nicht, wie viel Geld du hast.
Ja, cool.
Und gerade zum Beispiel auch mit OnlyFans, das ist ja auch so ein Thema, wo ganz viele Mädels im Influencer-Bereich das jetzt machen, um Geld zu verdienen, ganz viel Geld zu haben, selbstständig zu sein.
Ja.
Und das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Also klar ist es cool, wenn Frauen finanziell unabhängig sind, aber nicht auf die Art und Weise meiner Meinung nach, weil das eher ein Rückschritt ist und ich ja schon sehr feministisch auch so eingestellt bin. Und ja, da denke ich mir dann immer so, das ist wieder ein Punkt, wo ich sage, ich will nichts nur fürs Geld machen.
Ja.
Und viele Frauen machen das wirklich nur fürs Geld. Und da denke ich mir auch so, nee, ich brauche das Geld auch gar nicht. Wenn ich so sorgenfrei leben kann, wie ich es jetzt tue, reicht mir das vollkommen.
Super. Also nicht um jeden Preis. Weil das ist ja eigentlich, hätte ich jetzt gedacht, nachdem du auch im Playboy damals gewesen bist, dass das schon auch eine Einnahmequelle ist, die sich für dich lohnen würde. Weil du bist eine attraktive Frau. Ja. Da gibt es bestimmt Menschen, die dich da bezahlen. Also lohnen
würde sich das safe. Ich kenne Freundinnen, die machen da 50.000 bis 100.000 im Monat.
Ja, krass.
Und also natürlich denkt man sich so, man muss da dann nicht viel machen und hat das Geld und innerhalb von 2 Jahren habe ich dann da 2 Millionen auf dem Konto liegen.
Ja.
Aber für was brauche ich denn dieses Geld? Also
für einen schönen Gedanken.
Ja, und ich glaube, dass es all diesen Mädels auch nicht unbedingt gut tut, weil die werden natürlich auch ein bisschen dafür verurteilt und dafür dann mehr Geld zur Verfügung haben, weiß ich jetzt nicht.
Das ist ja immer dieser Spagat, den man macht, auch in der Reality-Star, Social-Media-Welt, zu gucken, was ist echt von mir, was ist Scheinwelt.
Ja.
Wie viel echt bist du auf Social mit der Person, die jetzt gerade hier bei mir ganz echt sitzt?
Also ich würde sagen, ich bin sehr, sehr, sehr authentisch. Das können außenstehende Personen natürlich noch besser beurteilen, weil ich versuche, mich so zu geben, wie ich bin und alles von mir auch zu zeigen. Auch hier hat man, glaube ich, gemerkt, ich bin ein sehr offenes Buch.
Ja.
Und ich teile auch all meine Storys, meine Familie.
Habe ich gesehen gestern.
Ja, genau. Klar, wenn es so mal andere Menschen betrifft, wo ich so nicht weiß, ob die Person will, dass ich darüber offen rede, dann halte ich mich auch zurück. Aber alles, was mich betrifft, ich teile alles, weil ich denke, es kann Menschen eigentlich nur helfen. Ich glaube trotzdem, dass ich in echt definitiv nochmal anders rüberkomme als auf Social Media. Das ist einfach so.
Ja.
Aber nicht, weil ich irgendwie mich anders gebe, sondern weil man einfach anders rüberkommt. Man kann ja gar nicht so 100% eine Persönlichkeit über Social Media präsentieren.
Ja.
Und alleine, wenn mich Menschen manchmal so sehen, dann sagen sie so, oh, deine Ausstrahlung ist ja wirklich so positiv. Und ich bin so,
tolles
Kompliment.
Klar. Tolles Kompliment. Kann ich nur bestätigen, ist auf jeden Fall der Fall.
Dankeschön. Aber so auf Social Media sagen dann auch viele mal so, musst du die ganze Zeit so lachen oder ist das gestellt oder sowas? Und ich denke mir so, nee, es bin einfach ich.
Ja, das ist dann schon fast Hate Speech, ne? Oder
klar,
irgendwie,
das gibt es natürlich auch noch dazu.
Wie kommst du damit klar? Für mich
so.
Unheimlich schwer.
Geht
also sage
so,
ich ganz ehrlich, das ist der Grund. Meine Zwillinge sind ja 11 und die einzigen Kinder, die noch kein Smartphone haben und auch keinen Zugang zu Social Media, werden sie auch nicht bekommen, bevor sie nicht mindestens 14 sind. Ja, regt euch jetzt alle auf. Aber ich schütze meine Kinder und zwar genau davor. Und ich zeige denen dann die Hate-Kommentare und sage, das ist der Grund, das wollt ihr ja für euch nicht, weil die Kinderseele dafür nicht gemacht ist. Du bist ja jetzt auch noch relativ jung, deswegen frage ich, was macht das mit dir und deiner Seele?
Ja, also ich habe lange kein Hate bekommen, zum Glück. Und dann hatten wir, bevor Tour to Handle rauskam, von Netflix auch so ein Seminar, wie man mit Hate umgeht. Und ich so, oh, ist mir doch egal, also als ob Hate mich berührt. Ja. Ich weiß doch, dass ich toll bin und habe meine Leute und als ob die Leute haten werden. Und dann kam Tour to Handle raus und die Leute finden immer was. Die werden immer was finden. Wenn man Reichweite hat und viele Menschen erreicht, wird man immer Hate bekommen. Und dann habe ich Hate bekommen und über einen längeren Zeitraum auch. Ich glaube, auch jetzt nicht in einem übertriebenen Maße, also zum Glück. Aber es hat mich definitiv mitgenommen und ich struggle damit auch immer noch. Ich glaube, ich bin besser darin geworden und akzeptiere auch, dass immer Hate da sein wird und weiß auch, dass das nichts mit mir zu tun hat. Aber das eine ist das Rationale und das andere ist, wie es sich anfühlt, wenn man einen Hate-Kommentar bekommt. Ich mache auch Therapie, habe ich tatsächlich aus dem Grund angefangen.
Aus dem Hate?
Aus dem Grund, ja. Also klar gibt es immer Sachen, über die man da noch reden kann, aber das war so der Hauptgrund. Und das hat wahrscheinlich auch geholfen, aber ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit, dass man da entspannter ist. Und ich bekomme auch so viel positiven Zuspruch und besonders nach der Bachelorette. Also ich kann mich wirklich glücklich schätzen und ja.
Das ist toll, das freut mich. Ja, das, aber es ist wirklich, es können 8000 positive Kommentare sein, wenn dann der falsche Tag ist mit dem falschen Gefühl und man das dann liest, dann macht das was mit einem. Bearbeitest du alle Kommentare selber bei dir, habe ich mich gefragt?
Ja, also wenn ich kommentiere, dann bin ich das, ja.
Ist ja auch nicht.
Ja, nee, niemand hat sonst Zugriff auf mein Profil. Okay. Aber ich mache das auch nicht mehr so regelmäßig. Also ich schaue manchmal so ein bisschen durch, wenn es mich interessiert, aber seltener inzwischen. Ja. Auch weil die Zeit fehlt und teilweise auch, weil ich mir denke, nee, muss nicht
find
sein.
Finde ich total, total wichtig. Ja. Da sind wir ja nochmal bei der Reality-TV. Ich habe nämlich ja vorher meine Community gefragt, was auch so Fragen sind, die interessieren. Mhm. Und du hast es vorhin schon gesagt, jedenfalls also nicht genau, also wie viel man als Reality-Star in Anführungsstrichen bekommt, wenn man so eine Show mitmacht, wissen wir jetzt nicht genug.
Ich würde sofort sagen, aber da gibt es auch so ein bisschen Klauseln, dass man es nicht raushauen kann.
Ja, ja,
das aber ist, wir haben es ja so ungefähr.
Genau, wir haben es mal so ein bisschen abgerissen, aber was war denn für dich der lukrativste Job, den du hattest?
Trotzdem
Bachelorette. Bachelorette immer noch, okay.
Ja.
Und ich habe noch eine Frage zum Thema. Hast du das Gefühl, dass es in der Reality-Welt, also gerade wenn du so eine Show machst, wie viel davon ist tatsächlich Reality und wie viel ist geskriptet? Mhm. Und wie funktioniert das auch mit diesen anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die ja zusammengecastet werden? Mhm. Also wie viel Realität von dem, was du am Set erlebst, zu dem, was dann tatsächlich ausgestrahlt wird, ist wirklich da?
Es ist schon real. Ich habe auch zwei unterschiedliche Erfahrungen gemacht durch Tour to Handle und Bachelorette. Die Produktionen waren schon sehr unterschiedlich. Ja. Bei Bachelorette hatte ich ja auch sehr viel Me-Time ohne Kameras. Mhm. Ich habe in meiner eigenen Villa gewohnt. Da wurde nicht gefilmt, sondern nur direkt neben der Villa von den anderen, wo auch, also dort wird die ganze Zeit gefilmt und ich komme dann immer mal nur in die Villa für eine Party, für die Nacht der Rosen oder gehe auf Dates. Mhm. Das heißt, es ist für die Bachelorette oder den Bachelor gar nicht so dieses Reality-Leben, was, glaube ich, die Leute in der Villa erleben. Ja. Bei Too Hot to Handle war ich in der Villa und wurde die ganze Zeit gefilmt. Aber auch da gab es sehr viel so, ich sag mal, Off-Zeiten, wo man wusste, okay, jetzt ist jemand von der Produktion da oder jetzt essen wir und währenddessen wird nicht gefilmt. Okay. Aber dann darf man in dem Moment auch nicht über Inhalte reden. Also ich durfte dann zum Beispiel nicht neben XY sitzen, weil kann ja sein, dass wir uns über irgendwas unterhalten, was wichtig für die Sendung ist. Und da ist es schon auch so ein bisschen so bei Too Hot to Handle, dass irgendwo ein Set aufgebaut wird für ein Date. Da sind dann auch so 30 Leute drumherum, Kameramänner, Tonmänner, von der Produktion noch Leute.
Okay.
Und dann weiß man so, okay, ich laufe jetzt da mit Tobi zum Beispiel entlang, setz mich da hin und dann geht es los mit dem Dreh. Aber über was wir dann reden und welche Story sich da entwickelt, das ist komplett real. Das schauen die zum Beispiel, wenn ich am Anfang in einem Interview sage, ja, ich finde Tobi gut, dann machen die es sozusagen möglich, dass ich dann mal mit Tobi quatsche und sich da auch was entwickeln kann.
Ah.
Und wenn ich ihm dann in einem Gespräch sage, du, ich finde dich doch nicht so gut, dann ist es halt so und dann zwingen die auch einen nicht irgendwie was anderes zu sagen. Also einem wird nie irgendwas in den Mund gelegt.
Wie ist das Thema Konkurrenz untereinander?
Mhm. Also bei Bachelorette hatte ich ja wirklich eine Position, die es, glaube ich, sonst in keinem anderen Format gibt. Ja. Also das ist wirklich ein Traum. Bei Too Hot to Handle muss ich sagen, ich würde sagen, ich war schon eine der Hauptpersonen auch so mit ein paar anderen. Und das spürt man natürlich. Und dann fühlt man sich sofort sehr wohl und sehr geschätzt. Mhm. Deswegen kann ich es mir auch schwer vorstellen, wie es dann zum Beispiel ist, wenn du so merkst, okay, ich bekomme hier irgendwie nicht so die Aufmerksamkeit, ich habe hier niemanden, der sich für mich interessiert. Ich glaube, das ist dann sehr hart und da kommt dann auch vielleicht ein bisschen Neid auf, dann wird vielleicht irgendwo gelästert. Ich habe aber, also damals war ich auch noch, das wurde vor 3,5 Jahren gedreht, weil die Ausstrahlung, bis die dann stattfand, hat auch noch ein Jahr gedauert. Ich war wirklich, kannte mich gar nicht mit Reality aus. Ich war sehr naiv auch noch so. Ich glaube, heutzutage würde ich auch da ganz anders rangehen. Aber ich war da so in meinem Film drin und in meiner Storyline, dass ich wenig mitbekommen habe von, was so bei den anderen abging, ob die unzufrieden waren, zufrieden, ob die mich mochten oder nicht. Also ich dachte, ich bin da zum Beispiel mit allen gut. Und dann habe ich im Nachhinein so gehört, dass da schon auch manchmal über mich gelästert wurde. Wo ich dann auch so war, okay, hä, verstehe ich jetzt gar nicht. Aber Konkurrenzgedanke definitiv.
Ja.
Und wenn man im TV eine Abfuhr bekommt oder einen Korb, ist es 10.000 Mal schlimmer noch. Also so im normalen Leben, wenn du jemanden nach der Nummer fragst und bekommst du nicht, dann ist nicht so schlimm, hat ja niemand mitbekommen. Ja. Aber dort im TV ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes.
Ja.
Und das macht das mental auch sehr anstrengend für viele, glaube ich. Und da hatte ich sehr viel Glück.
Okay, wirklich. Jetzt frage ich mal die Community da draußen, wenn du sagst, drei Tipps für jemand, der jetzt zuschaut, zuhört und sagt, ich möchte Reality-Star werden.
Okay.
Worauf sollen sie achten bei der Vertragsunterzeichnung im Blick auf Finanzen? Was würdest du heute anders machen?
Also auf jeden Fall nicht unter Wert verkaufen, ne? Also da schon selbstbewusster rangehen und sagen so, wenn ihr mich wollt, dann bezahlt auch. Dann auch wirklich so auf Exklusivitätsklauseln und sowas achten, weil zum Beispiel bei Too Hot to Handle hatte ich ein Jahr danach keine Möglichkeit, eine andere Show zu machen, weil die haben gesagt, ein Jahr bist du nur bei Netflix hier.
Aha, okay.
Und jetzt bei der zweiten Staffel Too Hot to Handle, die haben das zum Beispiel anders gemacht und die waren jetzt auch teilweise schon in neuen Shows, obwohl die zweite Staffel ja erst so vor 3-4 Monaten oder so rauskam. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Sonst, klar, wenn da irgendwas drinsteht mit Anteile an Gewinnen danach oder sowas, das ist, glaube ich, komplett Katastrophe. Das hat ja GNTM wohl sehr lange gemacht, dass da dann stand, okay, danach bist du 2 Jahre verpflichtet, dass immer 20% an uns gehen.
Mhm.
Geht gar nicht sowas, finde ich.
Nee. Wäre also ein Format, wo du nicht mitmachen würdest?
Ja, ich weiß nicht, wie die Verträge momentan so sind, aber ich hab häufig so gedacht, also GNTM ist wirklich menschlich gesehen unter aller Sau. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gebessert, aber ich habe auch eine sehr gute Freundin, eigentlich meine beste Freundin momentan, die war auch bei GNTM und die hat sich wirklich aus diesen Verträgen dann rausgeklagt und das war echt nicht schön.
Was ja lustig ist, ist, ich habe mich heute beworben. Bei GNTM.
Echt? Okay, also go for it. Ich will sie nicht ausreden.
Aber tatsächlich deswegen, weil meine Schwester gesagt hat, Mensch, das Casting findet nächste Woche in Köln statt.
Ja.
Und ich mache ja meine Straßenumfragen immer. Und mich interessiert wirklich, wie läuft das da so hinter den Kulissen ab? Und wie komme ich besser dahin, indem ich einfach mal selber eine Bewerbung verschicke und sage, ich komme mal vorbei und rede mit den Mädels darüber. Ja. Also nicht, weil ich glaube, dass ich da irgendwie mitmachen möchte.
Vielleicht wird ja noch was.
Wahrscheinlich.
Also in einem halben Jahr sitzen wir dann hier und dann lachen wir sehr. Von dem Finale.
Ja, genau. Aber deswegen finde ich es so spannend, dass du das gerade sagst, dass die Verträge da so Knebelverträge sein sollen.
Vielleicht hat es sich geändert, aber kannst du ja dann drauf achten.
Genau, da werde ich dann mal versuchen reinzuspicken.
Ja.
Und nur deswegen habe ich mich beworben. Ja. Also.
Sehr gut.
Mal gucken, ob es das wird.
Ja. Insgesamt sollte man sich aber gut überlegen, ob man ins Reality-TV will. Also es wird, glaube ich, immer positiver dargestellt, als es dann vielleicht auch ist. Oder man verherrlicht es einfach im Kopf. Also
kannst du noch irgendwo hingehen, ohne erkannt zu werden? Oder wirst du oft erkannt?
Ich werde schon häufig erkannt, aber nicht immer. Also besonders, wenn ich dann so weiß, okay, ich ziehe mir jetzt im Winter oder so irgendwie einen Hoodie an, dann merkt das auch niemand. Man merkt eben, dass Leute schauen und sich so denken, ist das die? Oder ein bisschen tuscheln. Aber ist in Ordnung. Also bis jetzt hat es mich noch nicht super krass gestört.
Okay, cool.
Ja,
mega. Gibt es noch was du wissen möchtest zum Thema Finanzen?
Ich melde mich einfach dann nochmal, wenn ich irgendwas Konkreteres wissen will.
Total
aber
gerne.
Es ist auf jeden Fall ein guter Überblick schon mal so. Und ich bin jetzt auch motivierter, mich an Immobilien ranzuwagen.
Ja, genau. Also da kannst du jederzeit gerne, können wir im Nachgang nochmal sprechen. Oder auch das Thema Krypto. Da hast du auch gesagt, hast du noch keinen Zugang zu. Da plane ich ja auch, dass ich gerne auch ein Webinar zum Thema Einstieg in Kryptowährung machen möchte und worauf man da achten soll, weil da gibt es eine ganze Menge mehr noch zu beachten als im normalen ETF-Markt.
Ich habe jetzt tatsächlich doch eine Frage. Wie ist das für dich lukrativ? Also das verdienst du was an den Webinaren?
Nee, gar nicht. Ja. Aber das sage ich in den Webinaren auch immer ganz offen. Ja. Also ich bin quasi, warum mache ich Frau Finanzen? Meine erste Intuition war da genau die du meintest. Du möchtest Aufklärungsarbeit leisten, du möchtest Frauen motivieren.
Ja.
Und bei mir ist es halt das Thema Female Empowerment. Dahingehend, dass einfach ich Statistiken gelesen habe, dass eigentlich jede zweite Frau in der Altersarmut landet in Deutschland. Und wirklich, also die Rente ist sowas von nicht sicher. Und gerade die Selbstständigen, deswegen freue ich mich immer, wenn ich mit Gästinnen spreche, die eben keine klassische gesetzliche Rentenkasse darauf nicht vertrauen können.
Ja.
Was kann man tun? Und es sollte sich niemand auf die gesetzliche Rente verlassen. Auch nicht die Pensionäre, by the way, die ja die Beamten sind in Deutschland. Auch da wird es schwierig werden, obwohl es denen noch viel besser geht. Und mir geht's wirklich darum zu sagen, okay, wie fange ich an? Wir Frauen haben häufig das Thema, Fehler zu machen, Angst, Geld zu verlieren. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Den gibt es nicht. Der war gestern. Und diese ganzen Glaubenssätze da aufzulösen, das habe ich mir zur Mission gemacht. Und dann ist es aber so, dass daraus das Geschäft in Geschäftsmodell gelaufen ist, dass ich quasi, ich arbeite im Moment noch als Social Media Managerin und dass ich dann aber gemerkt habe, warte mal, was brauche ich denn eigentlich für eine Ausbildung, um tatsächlich das auch als Beratung machen zu dürfen. Mhm. Also eben nicht nur so ein Money Coach zu sein. Ich wollte nicht irgendwelche Coaching-Programme rausbringen, wo dann meine Followerinnen einen Kurs buchen, der sie wahnsinnig
sie dann 2000 Euro bezahlen müssen und woran du dann verdienst.
Genau, das mache ich nicht, sondern ich habe gesagt, ich mache dieses Wissen. Genau das, was du in den Kursen kriegst, das gebe ich kostenfrei raus. Wenn du dann aber, das mache ich dann mit 100, 200, 300 Frauen gleichzeitig.
Mhm.
Und wenn du dann das Bedürfnis hast und sagst, okay, Freya, die vertraue ich, ich finde das spannend und ich brauche aber eine individuelle Beratung.
Mhm.
Dann kann ich das entweder im Anschluss, kannst du mich kontaktieren und wir machen das auf Honorarbasis, Stundensatz. Mhm. Ich bin also freie Honorarberaterin und so wie du das von Check24 kennst, bin ich auch Finanzanlagen- und Versicherungsvermittlerin, so nennt sich das.
Mhm.
Das heißt, wenn du bei Check24 heutzutage eine Versicherung abschließt, dann bekommt Check24 dafür immer eine Provision. Entweder ist es eine sogenannte Bestandsprovision, das heißt, sie haben deinen Vertrag, deine Haftpflichtversicherung, deine Tierhalterhaftpflicht, was auch immer, bei sich in ihrem Bestand, führen dich also als Kunden, dann kriegen die jedes Jahr einen gewissen prozentualen Anteil auf den Jahresbeitrag, den du zahlst. Oder bei anderen Produkten im Bereich der Altersvorsorge ist es so, wenn du zum Beispiel einen ETF-Sparplan machst und die steuerliche Begünstigung mit in Anspruch nimmst und einen Rentenversicherungsmantel darüber hast, dann schließt du das ja auch über einen Versicherer ab und dann bekomme auch ich als Vermittlerin dafür eine Provision.
Mhm. Okay.
Und das ist tatsächlich das, wo ich dann mein Geschäft rausziehe. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass ich tatsächlich auch schon ein paar Kooperationen gemacht habe und dafür angefragt werde. Ich mache Vorträge und wenn ich weiß, die sind für Stiftungen, ich engagiere mich zum Beispiel ehrenamtlich jetzt für das Netzwerk Sei Stark, was Frauen unterstützt oder gehe in Schulen, mache ich es umsonst. Wenn ich sehe, da ist ein großer Konzern dahinter oder es ist eine Versicherungsgesellschaft, die mich dann als Speaker anfragen, dann verdiene ich damit mein Geld.
Okay.
Und dann ist es genauso, dass ich wie du Tagessätze aufrufe und einfach sage, okay, ich komme jetzt, fahre nach München und spreche da einen Tag für euch, dann nehme ich dafür
toll,
Geld.
Das finde ich toll, weil das zeigt auch zum Beispiel, dass du das nicht machst, um an den Frauen dann zu verdienen, sondern denen das wirklich anbieten möchtest.
Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu der Beratung, die wir machen. Also wer ist wir, muss man ja vielleicht auch fragen. Ich habe ja Frau Finanzen alleine angefangen. Ich bin das Gesicht der Kamera, aber im Hintergrund ist es so, die Beratung, die kann ich tatsächlich nicht mit jeder Person einzeln machen, weil wir so viel Nachfrage mittlerweile haben. Und da habe ich tolle Kolleginnen, die alles Frauen sind. Eines zum Beispiel die Anna, mit der arbeite ich schon von Anfang an zusammen. Die sieht man ab und zu auch oder eigentlich immer in meinen Webinaren. Und dann ist es so, dass Anna die Beratungsgespräche macht. Und es ist auch genauso, dass Anna und ich, darum geht es ja, den ethisch gleichen Ansatz haben. Also für uns ist es so, dass wir am Ende auch sagen, wir legen dir nicht ein Produkt hin, wie du das zum Beispiel bei Tekis, ohne das jetzt zu wissen, oder Deutsche Vermögensberatung, die eigene Produkte aus eigenen Häusern verkaufen, sondern wir legen dir die gesamte Bandbreite hin, geben dir eine Empfehlung, was wir für uns machen, was wir am besten finden. Du kannst dann aber auch immer noch überlegen, möchtest du eine sogenannte Netto-Police haben, wo du dann gar keine Provision zahlst an den Versicherer und da für uns ein Honorar zahlst. Ja. Oder möchtest du zum Beispiel eine ganz normale Police haben, wo du dann eine Provision an den Versicherer zahlst und wir davon dann unseren Teil abbekommen.
Ja.
Und ganz häufig gibt es Menschen, da ist das, oder Frauen, da ist das auch unterschiedlich. Die einen können sich eine Honorarberatung einfach auch leisten und können auf einmal das Geld dafür aufwenden, weil da sitzen wir ja auch ein paar Stunden dran und die anderen können es halt nicht und dann wird es halt vergütet über die Versicherungsleistung. Aber überhaupt die Option zu bieten, finde ich unheimlich wichtig.
Ja.
Und ich glaube, du bist da schon ganz gut beraten, dass du sagst, du hast nicht nur einen Berater, sondern du hast mehrere Berater. Ich bin immer ein Freund davon, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ja. Und ich weiß auch nicht alles. Und auch Anna und ich lernen jeden Tag dazu und es ändert sich auch was. Und ich höre ganz häufig, dass Frauen Versicherungen oder Rentenprodukte abgeschlossen haben, vielleicht vor 10, 15 Jahren, Stichwort Riester-Rente, und da wird so viel drüber geschimpft. Mhm. Es gibt aber Modelle, für die lohnt sich das. Und es gibt einfach in der Riester- oder auch in der Rentenversicherungsentwicklung, so wie man das von allen Produkten kennt, gibt es neue und alte Produkte.
Ja,
ne? Und es entwickelt sich. Und früher gab es noch keinen Versicherungsmantel, wo man ETF-Sparplan drin machen konnte, vor 15 Jahren. Heute gibt es das. Und dann macht es manchmal Sinn, sich auch alte Produkte anzugucken und umzuschiften. Und dann zu sagen, okay, wir gucken uns dein gesamtes Portfolio an und sagen, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Aber die Entscheidung, die triffst du als Kunde.
Ja.
Und das finde ich, das muss auch so sein. Also ich will wirklich, mein Hashtag ist ja auch Finanzipation. Also ich möchte die Mädels finanzipieren, da selber tätig zu werden und auch zu verstehen, in was sie investieren. Du hast vorhin zum Beispiel ja auch was genannt, wo du dachtest, ja, und so genau weiß ich gar nicht, was das ist.
Ich habe so viele Sachen jetzt auch inzwischen, dass man da dann gar nicht mehr so den Überblick hat.
Genau.
Aber umso wichtiger, einfach viel darüber zu sprechen.
Richtig.
Auch so unter Freundinnen zum Beispiel einfach. Ja. Also finde ich richtig toll,
dass du das machst. Und sich auch auszutauschen. Männer machen das viel mehr, zu sagen, ey, wo bist du denn investiert?
Ja,
und
genau.
wie hoch ist so deine Beimischung im Portfolio und so. Ne? Die Männer machen das und wir Frauen, wir reden einfach viel zu wenig über Geld.
Ja.
Und ich bin da total dankbar und froh, dass du das heute mit uns geteilt hast. Und,
ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass es den Frauen da draußen ein bisschen hilft.
Doch, total. Absolutes Vorbild. Ja. Und ich habe immer eine Abschlussfrage. Die hast du vorhin gerade schon fast selber beantwortet. Es ist aber jetzt ein bisschen höher, der Betrag. Und zwar stell dir vor, dein Puck wäre damals nicht vorbeigegangen in deiner Show, die du gemacht hast. Sondern ich gebe dir hier einen Koffer voll, jetzt gleich, 1 Million. Und du hast 24 Stunden Zeit, diese auszugeben.
Ich muss sie ausgeben, ich kann sie nicht investieren.
Du kannst sie investieren.
Ah,
ist die Frage, was du damit machst. Du darfst damit machen, was du möchtest. Was machst du mit 1 Million?
Eine Immobilie kaufen.
Ja. In München?
Weiß ich nicht. Würde ich erstmal mit dir drüber quatschen, wo es sich momentan lohnt. Das ist nämlich bei Immobilien auch so der Punkt, dass ich immer so denke, ich weiß gar nicht, wo genau es sich momentan rentiert.
Ja.
Aber ja, nee, das würde ich definitiv machen, wenn ich das Geld hätte.
Okay, wir lassen das mal so stehen und als kleinen Beratungsansatz an dieser Stelle wäre, du gehst mit 1 Million all in eine Asset-Klasse, nämlich in die Klasse Immobilien und das ist nie klug. Also auch da wieder so ein bisschen diversifizierend, aber du hast ja schon ganz viele andere Sachen.
Ja.
Deswegen sagst du wahrscheinlich, in meinem konkreten
Fall, das
wäre
jetzt mein nächster Step.
Ja, ja. Wär's so gewesen. Ja. Und von daher ist das völlig in Ordnung. Und ich finde auch prinzipiell zu sagen, wenn man ein gutes Objekt hat, was eine vernünftige Rendite hat, und da stecke ich dann die ganze Million rein, auch völlig in Ordnung. Aber du bist super aufgeklärt und ich glaube, da haben ganz viele Mädels von dir auch ein bisschen was lernen können heute. Jetzt ist ja die Frage, wo sehen wir dich denn zukünftig? Also klar, wir können ja auf Instagram folgen, aber was sind deine Projekte?
Ja, das ist noch so die Frage tatsächlich. Also ich starte jetzt einen eigenen Podcast.
Oh.
Da könnt ihr sehr gerne reinhören. Da wird es um ganz viele spannende Themen gehen. Auch Frauenthemen hauptsächlich. Auch viele Tabusachen. Auch ein bisschen politische Themen, also so feministisch.
Wow.
Aber viel auch über Beziehungen, Liebe, Dating, Sex, so das alles, was ich ja auch auf Social Media teile. Ja. Aber die Leute sagen immer, in so ein Reel kann man nicht so viele Infos packen, rede doch mal länger drüber. Und deswegen gibt es jetzt den Podcast mit auch einer ganz tollen Podcast-Partnerin.
Wer wird das sein? Kannst du schon verraten?
Wann wird das dann ausgestrahlt hier?
Okay, wir verraten es noch nicht.
Schaut einfach nach.
Genau,
dann
wir verlinken es in den Shownotes, dann könnt ihr reinhören direkt.
Und da freue ich mich mega drauf. Das wird dann auch wöchentlich so unser kleines Baby.
Cool.
Und sonst fange ich jetzt ja an zu DJen.
Habe ich
also
gesehen.
Man kann mich auch auf Festivals vielleicht bald sehen. Also momentan erstmal noch ein bisschen kleiner. Aber wir haben da schon Großes vor und wir sehen da auch das Potenzial. Wir sind auch zu zweit.
Ja.
Und so als DJ-Duo, glaube ich, ist schon ganz cool. Und wir haben auch vor, das sehr besonders zu machen. Also immer geile Outfits, immer geile Stimmung. Also so ein bisschen
welches Genre?
Mehr als nur so House, Afro-House, Tech-House, so ein bisschen Electronic Dance Music, würde ich sagen.
I love it.
Ja, Ja, und das wird, glaube ich, auch richtig cool. Das sind so gerade meine zwei Hauptprojekte. Sonst mal schauen, was an Shows so kommt. Ja. Ich wäre nicht abgeneigt, nochmal irgendwas zu machen, okay, muss ich sagen. Aber wirklich nur, wenn ich auch weiß, okay, das ist jetzt auch wieder krass, weil so die ganzen Trash-Sachen bin ich so, weiß ich nicht genau.
Ich habe da Let's Dance ja ganz weit vorne für dich.
Ja, genau. Haben wir hiermit manifestiert.
Genau. Check.
Ja, und sonst einfach so mein Leben weiterleben und schauen, wo es mich hinführt. Ich bin da sowieso immer so ein Mensch, der sich treiben lässt.
Ja, wunderbar. Dann Stella, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke sehr.
Für deine Offenheit.
Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
Ja,
und,
sehr gerne.
Ja, für euch alle da draußen, danke fürs Zuhören oder Einschalten. Und wer mehr Finanzipation und tolle Gespräche mit starken Frauen haben möchte, der darf mir gerne folgen und ansonsten gerne auch bei Stellas neuem Podcast reinhören. Und ich sage hiermit bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war Finanzipation, dein Podcast über finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge. Für Frauen, von und mit mir, Frau Finanzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder teile ihn mit Freundinnen und Familie. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir gerne eine Mail an hallo@fraufinanzen.de oder schick mir eine PN auf Instagram an Frau Finanzen.